Korinther 15. Die Ostenbotschaft ist nicht nur, dass er gestorben ist, aber dass er auch auferstanden ist. Und ich möchte gerne das miteinander besprechen anhand von das Kapitel, was mehr spricht als jedes andere Kapitel über die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Wir haben einen lebendigen Erlöser. Keine Religion hat eine persönliche lebendige Erlösung. Das Unterschied zwischen bibeltreue Christen und alle anderen Religionen, die müssen indirekt sich selber retten durch eigene Gerechtigkeit zu vertrauen und irgendein Werk oder an Tradition zu halten. Und 1. Korinther 15, da lesen wir in Vers 14, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Vers 20, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und Erstling worden unter denen, die da schlafen. Vater, wir danken für das Vorrecht, um uns im Namen deines Sohnes an lebendige Erlöser zu versammeln. Danke, dass du uns auch einladest, um das Abendmahl zu feiern, um den Tod deines Sohnes zu gedenken. Darum möchte ich uns auch beschäftigen mit diesem Morgen, diesen Abend, deine Auferstehung. Dass du durch die Auferstehung bewiesen hast, Gottes Sohn zu sein und fähig bist, die Sündelast und Sündestrafe von jeder einzelnen Person auf dieser Welt auf dich zu nehmen und wegzunehmen, wegzutun, soweit das Osten ist vom Westen. Wir fragen deine Gnade, deine Hilfe und danke auch für den Geschwister aus verschiedenen Orten, die hier gekommen sind, speziell für unsere Geschwister in Leipzig. Möchten wir noch bitten, dass du sie Gnade gibt, nahe beieinander hält und durch deine Gnade sie nützt, um ein Segen, ein Salz, ein Licht zu sein in Leipzig, bis du, Herr Jesus, kommt, um uns heimzuholen. Wir fragen das in seinem Namen alleine. Amen. Also hier ist einer der großen Kernpunkte von jeder Predigtbotschaft in Apostelgeschichte. Und immer, wenn wir Petrus oder Paulus predigen sehen, dann sprechen sie über die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Das ist das Kern von Evangelium. Eigentlich sollten wir eigentlich angefangen haben mit dem Kern von Evangelium in 1. Korinther 15, ein paar Versen zurück, in Vers 3 und in Vers 4. Da ist eigentlich der Kern von Evangelium dargegeben und die ist 75% negativ. Es ist nicht das Gleiche, wenn wir Vers 3 und 4 anschauen, wie Johannes 3, Vers 16. Oft sehen wir das in Traktaten, ja, Johannes 3, Vers 16 und so weiter. Ich habe die Fehler auch mal gemacht und ich weiß noch gut, ich war 2 Jahre Christ oder so, Ende Jahre 80 und ich ging mit ein paar, ich war noch Student, in ein Café, wo vor allem Moslime waren. Es war auch nicht das Weiseste, aber gut, man hat einen Eifer für den Herrn, dann denkt man nicht so viel nach und ein Café mit Moslimen, so 10, 11 Uhr abends, die Hälfte war betrunken und ich fang an zu zeugen von der Gnade Gottes und die Moslime haben so ein bisschen fremd geschaut. Aber einer hat Interesse gehabt, wir konnten mit ihm sprechen und ich habe ihm anhand von Johannes 3, 16 das Evangelium erklärt. Und da hat er gesagt, ja, eigentlich möchte ich auch Jesus mal aufnehmen als mein Erlöser. Da habe ich gesagt, das geht doch relativ schnell. Und dann habe ich ausfindig gemacht, dass Johannes 3, 16 enthält nicht die Auferstehung Jesu Christi. Die wird nicht erwähnt. Also hat Gott die Welt geliebt, positiv. Dass er seinen einzigen geborenen Sohn gegeben hat, positiv. Dass alle, die an ihn glauben, positiv, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 80% positiv, keine Auferstehung. Und jeder weiß, die mit Moslem spricht, sie glauben nicht, dass Jesus auferstanden ist. Ist ja nicht, dass er mal gestorben ist. Auch das wird nicht erwähnt in Johannes 3, Vers 16. Aber in 1. Korinther 15, da wird das schon erwähnt. Und darum ist das wichtig, dass man damit anfängt. Und dann sehen wir, dass das, was hier in Vers 3 und 4 erwähnt wird, 75% negativ ist. Und der Zeitgeist heute, alles muss positiv sein. Du darfst nicht Negatives sagen. Ob es nun die Zukunft der Welt ist, ob es nun der Mensch, die sich verbessert ist, der Mensch ist der Maß aller Dinge. Die Covid-Zeit war wunderbar und dank der Impfungen sind wir alle gerettet von einer riesen Epidemie in der Welt und so weiter. Das muss alles positiv sein. Aber jede Person weiß, die irgendwo als Künstler sich beschäftigt, um ein guter Künstler zu werden, muss negativ denken. Du siehst ein Bild, dann denkst du, habe ich gemacht, aber darf ich das besser tun und das besser tun, dann gehst du dich verbessern. Ein Sänger macht das Gleiche, ein Musiker macht das Gleiche. So steigert er sich. Und das ist genau das Gleiche wie Gott. Denn Gott denkt negativ, weil diese Welt ist ins Arge, ist böse. Und wenn deine Kinder nur positiv erziehst, dann bist du sicher, kannst du sicher sein, dass sie nur in alle möglichen Elend laufen. Sich in den letzten Tagen. Und hier in Vers 3 und Vers 4 von 1. Korinther 15 lesen wir: Ich habe euch zuvörderst gegeben, welches ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben sei, negativ, für unsere Sünde, negativ nach der Schrift, dass er begraben sei, negativ, und dass er auferstanden sei am dritten Tage nach der Schrift. Das ist positiv. Das ist 75% negativ. Das ist, was hier wird erwähnt. Und das ist wichtig, dass das ist auch der Grund, warum unsere Bibel, also die Heilige Schrift, schwarz ist. Ist negativ über den Menschen, aber positiv über Gott. Alle anderen Bücher im Allgemeinen verherrlichen den Mensch und putzen unseren Gott und Jesus Christus nach unten. Das ist die Tendenz von Fleisch und von dieser Welt. Das ist ein Grund, warum wir auch an dieser Heiligen Schrift festhalten. Es gibt keine Übersetzung, die Jesus Christus so verherrlicht, als dieses Buch. Es gibt keine Übersetzung auf Deutsch, die Jesus Gott so darstellt, als die Heilige Schrift.
Amen.
Das ist das Kernpunkt. Darum hassen fleischliche, weltliche Christen immer dieses Buch.
Amen.
Das ist der wahre Grund.
Amen.
Und deswegen sind wir als Auftrag, um das Licht scheinen zu lassen. Leute ärgern sich daran, das ist nur gut.
Amen.
Du kannst nicht gewinnen, aber Luther hat gesagt, ich kann protestieren. Ich kann protestieren, kämpfen, aber ich protestiere. Jeder wusste, ich habe protestiert gegen die Irrlehre von Rom oder die Irrlehre im Allgemeinen und so weiter. Das ist, was wir tun können. Wir können den Kampf nicht gewinnen. Wann sollen wir gewinnen? Wenn wir mit Jesus zurückkommen, beim zweiten Kommen. Dann kommst du als Sieger zurück. Aber bis hier musst du kämpfen und kannst du nicht erwarten, dass da die meisten Leute zu dem Herrn Jesus Christus kommen. Leider. Nun, die Auferstehung des Herrn Jesus Christus, die setzt unsere bibelgläubige Christenheit getrennt von jeder anderen Religion auf Erde. Und man kann eigentlich sagen, dass Waterloo, das Ende von aller Unglauben, Agnostizismus, Atheismus, ist die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Jesus ist, kommen wir nach Matthäus 12, da beschreibt Jesus sein Tod. Und auch das Zeichen, das größte Zeichen für die Juden. Matthäus Kapitel 12, Vers 40. Da hat er wieder eine Auseinandersetzung mit diesen Schriftgelehrten und Pharisäern. Die haben Bibelkenntnis gehabt, aber haben verweigert, zu Jesus zu kommen. Das ist ein großer Unterschied. Heute haben wir viele Leute, die haben alle Kenntnis von ursprünglichen Manuskripten, Griechen, Hebräisch, aber sie verweigern, persönlich zu Jesus zu kommen. Und diese Pharisäer, die sagen immer Meister. Judas, ich habe doch gesagt, Meister. Sie sagen niemals Herr. Sie sagen Meister. Niemals Herr. Matthäus 12, Vers 38. Meister. Wir wollten gerne ein Zeichen von dir sehen. Sie sind wie die moderne Charismatiker und Pfingstler. Oh, ein Zeichen haben. Hast du kein Zeichen? Oh, dann hast du den Heiligen Geist nicht. Hier haben wir die moderne Pfingstler. Und das sind die gleichen Leute, die ein Zeichen wollen, die später Jesus gekreuzigt haben. Die ihn falsch angeklagt habe. Wenn Pilatus sagt, ich finde keine Schuld an ihm, was muss ich tun? Kreuzigen, das ist die gleiche Truppe, die hier, ah, wir würden ein Zeichen sehen. Das ist die moderne pfingstcharismatische Bewegung und Geist.
Amen.
Fleischlich, Zeichen. Und hast du ein, nimm mal an, du hast ein Zeichen gehabt und dann stirbst du ohne Jesus Christus und dann. Dann bist du mit deinem Zeichen für ewig in die Hölle. Was hat dir das geholfen? Ja, absolut nichts. Vers 39, er antwortete und sprach zu ihnen, die Böse. Und ehebrecherische Art sucht ein Zeichen. Nun weißt du, wenn Leute sagen, wo hast du Zeichen? Sprichst du in Zunge? Das ist eine böse, ehebrecherische Art. Nicht nach meiner, das ist, was Jesus sagt. Sei nicht böse mit mir. Und es wird ihr kein Zeichen gegeben, wenn das Zeichen des Propheten Jona. Jona war einer der wenigen Propheten, vielleicht der einzige, die vom Norden kam. Und was war das Besondere von Jona? Gleich wie Jona war drei Tage und drei Nächte in des Walfisches Bauch. Also wird des Menschen Sohn drei Tage und drei Nächte mitten in der Erde sein. Drei Tage und drei Nächte. Das heißt, er ist nicht am Freitag gestorben. Wenn er am Freitag gestorben wäre und Sonntagmorgen auf, dann ist er nicht drei Nächte und drei Tage.
Amen.
Wie diese Irrlehre von aller Katholiken, Orthodoxen und meisten Protestanten.
Amen.
Der Grund, dass sie das tun, das ist, weil sie denken dann, ja, aber das war, weil Jesus gestorben ist, dann ist der Sabbat hat danach direkt angefangen. Dann muss es an einem Freitag gewesen sein, weil der Samstag ist dann der Sabbat. Aber das Problem ist, dass sie die Schrift nicht studieren und kein Katholik oder Orthodox oder die meisten Protestanten studieren die Schrift nicht. Protestanten auch wegen der Abfall heute in den letzten Tagen, dass sie zurück sind unter Rom. Kommen nach Johannes 19, Vers 31. Und dann sehen wir, dass diesen Sabbat ein besonderer Sabbat war. Johannes 19, Vers 31. Die Juden aber, Seite 193. Johannes 19, Vers 31. Die Juden aber, die weil es der Rüsttag war, dass nicht die Leichname am Kreuz blieben, den Sabbat über, denn desselbigen Sabbatstag war groß, das ist der 14. von Nissan, baten sie Pilatus, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Das heißt, das war ein großer Sabbat, das war ein besonderer Sabbat. Das war nicht der reguläre Sabbat, siebte Tage, unser Samstag. Das war ein Sabbat, die war der 14. von Nissan. Das war jeder Tag ein anderer. Jesus wurde deswegen an einem Mittwoch gekreuzigt, unsere Zeit um 9 Uhr morgens. Dann hat er 6 Stunden am Kreuz gehängt. Und dann so am Nachmittag, nach 3 ist er, hat er selber den Geist aufgegeben. Er ist verschieden. Und dann ist er, bevor Sonnenuntergang, nehmen wir an, ungefähr 18 Uhr, Mittwochnachmittag gestorben und begraben. Und dann war er von Mittwoch auf Donnerstag, ein Tag und eine Nacht, 2x12 Stunden, von Donnerstag auf Freitag, Freitag auf Samstag, nochmal 3x24 Stunden im Grab. 3 Tage und 3 Nächte. Und danach kam seine Seele zurück, die unsere Sünden dort in die Hölle gelassen hat, die gepredigt hat, über diesen Kluf gegangen ist, und dann hat er, ist er aufgekommen von den Toten und ist er erstens erschienen an eine Frau. Ja, weil die Frau, Maria Magdalena, die hat geglaubt. Die Männer, die Aposteln, die großen Männer Gottes, die waren nicht da. Die waren in ihrem Selbstmitleid versunken. Aber eine Frau, die war da. Und die Frau, die hat einen Glaube erwartet. Und wir denken natürlich als Männer, das ist auch wat dumm von dieser Frau, weißt du, da geht sie dahin mit einem riesen Stein davor. Aber sie hat Glaube gehabt.
Amen.
Der Stein war weg und sie war die Erste, an wen den Herrn Jesus sich offenbart hatte. Amen. In einer Gesellschaft, damals, wo Frauen eigentlich nicht so eine wichtige Rolle gespielt haben. Aber das hat der Herr immer bewusst getan. Sonntag, ja, Sonntagmorgen, also das ist eigentlich Sonnenaufgang, muss man sagen, weil da fängt ein jüdischer Tag an. Oder nicht endet, Sonnenaufgang, also ungefähr 6 Uhr morgens. Ja. Nun, alles in dem christlichen Glauben ist verbunden mit der Lehre der Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Wenn der Herr Jesus in der Tat von den Toten auferstanden ist, was ich vom Herzen glaube, und ich denke ihr auch, dann sind Atheismus, Agnostizismus, Humanismus, Evolutionismus, alle Formen von Marxismus, Kommunismus, Sozialismus, nichts wert. Ein absoluter Lügen. Das ist die Konsequenz davon. Und das erklärt auch, warum früher dieses Buch verboten war in DDR. Warum es heute in Nordkorea verboten ist. Warum es heute in vielen Moslemländern ein verbotenes Buch ist. Du kannst alle möglichen Bücher mitnehmen da. Aber diese Heilige Schrift ist untersagt. Sie haben Angst. Das heißt, viele ungläubige Regimes, die haben ab und zu mehr Ahnung von der Kraft von diesem Buch als die meisten Christen heute hier im Westen von Europa. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, dann sind einige Sachen eine Tatsache, die hier in 1. Korinther Kapitel 15 erwähnt werden. Und die möchten wir als Ersten beschreiben. Wir haben das gesehen, wann Paulus das so sagt in Vers 14. Ist aber Christus nicht auferstanden, dann als Erster lesen wir, ist unsere Predigt vergeblich und euren Glauben vergeblich. Wenn Jesus Christus im Grab geblieben ist, wie am Buddha, am Mohammed, am Maria, dann predige ich an Nonsens und glaubt ihr an etwas, was nicht da ist. Da ist da keine Substanz in eure Predigt. Wenn Jesus nicht von den Toten, von dem Grab auferstanden ist, macht es überhaupt keinen Unterschied, ob du nun Kommunist bist oder Atheist, ob du nun rechts oder links, bis Hindu, Jude, Taoist, Buddhist, Moslem und so weiter. Wenn Jesus nicht von den Toten aus dem Grab auferstanden ist, dann ist jeder Mensch sein eigen Gott. Und jeder Gott, jeder Mensch soll dann von den Wurmen gefressen werden. Das alles. Inklusive das Körper des Herrn Jesus Christus. Komm nach Job, Kapitel 21, Vers 26. Job 21, Vers 26. Fangen wir an mit Vers 25, Seite 754. Wir lesen da, jeder aber stirbt mit betrübter Seele und hat nie mit Freuden gegessen und liegen gleich miteinander in der Erde und Würmer decken sie zu. Das ist die Konsequenz, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist. Die Religion von jedem Mensch ist genau gleich, weil so enden wir alle und wir bleiben da im Staub. Alle Männer sind ihr eigener Gott. Dann ist es inderdaad so, dass Wahrheit relativ ist, weil jeder hat seine eigene Wahrheit und dein Wahrheit ist ebenso gut als mein Wahrheit. Es gibt keine absolute Wahrheit, wenn es keinen absoluten Gott gibt, der bewiesen hat, Gott zu sein durch die Auferstehung von den Toten. Und das ist eigentlich die Konsequenz von unserem Schulsystem. Du lernst von jung ab, von Kindergarten ab, hier in Deutschland, der Mensch ist der Maß aller Dinge. Wir sagen, Jesus Christus ist der Maß aller Dinge. Amen. Das ist der Unterschied. Dann ist dein Glaube schon gut, als dein Glaube ist nur so gut als die geschichtliche Tatsache, die dahinter stehen. Das ist das Punkt. Die Frage ist, ist er in Zeit und Raum wirklich auferstanden oder nicht? Das ist das Punkt. Das ist sehr wichtig, weil wenn du heute die Archäologie anschaut oder Leute, die heute Theologie studieren, das Erste, was sie tun, der Standard, sie suchen immer einen Fehler zu finden in diesem Buch. Das Erste, was sie tun. Weißt du, warum das ist? Ein satanischer Geist. Weißt du, was der wahre Grund ist? Das kann sie tun haben mit seinen Nachreden. Naja, hat dann nicht gelebt, hat dann gelebt und so weiter. Und das ist eine falsche historische Tatsache. Der einzige wirkliche wahre Grund ist, dass sie sagen, wenn ich irgendwo einen geschichtlichen Fehler finden kann, in diesem Buch, und das ist erstens ein Geschichtsbuch, dann kann man auch bezweifeln, ob Jesus in der Tat in der Geschichte auferstanden ist. Das alles. Mehr nicht. Und diese Leute, die haben immer die Neigung, sich selber als Gott darzustellen. Aber das sind Fehler. Okay, wo ist dann die Wahrheit? Ja, aber es gibt absolute Wahrheit. Aber ich kann euch dann irgendwo die Wahrheit unterbreiten. Nikolaitisme. Leute möchten herrschen über dein Glauben. Das haben Kommunisten gemacht. Immer. Der Mensch muss Gott sein. Lenin, Stalin, Marx, wie man auch nennt heute. Das muss Gott sein. Nicht Gott selber, nein, ein Mensch ersetzt Gott. Das macht das indirekt Katholizismus. Der Papst ist Gott, die entscheidet alles schlussendlich. Das heißt, entweder ist dieses Buch die Wahrheit, das heißt, alle anderen Religionen sind gegründet auf was? Lügen.
Amen.
Das ist die einzige konsistente Schlussfolgerung. Und das bringt uns zum nächsten Punkt, was Paulus hier erwähnt in seiner Rede in 1. Korinther 15, Vers 15. Und dann sagt er, wir würden aber auch erfunden falsche Zeugen Gottes, dass wir wieder Gott gezeugt hätten. Er hätte Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, sintemal die Toten nicht auferstehen. Das ist, es ist nicht nur so, dass wir falsch sind und einen vergeblichen Glauben und Predigt haben, wir lügen, wenn Jesus nicht aus einem Friedhof auferstanden ist. Entweder ist Jesus Christus auferstanden oder er ist nicht auferstanden. Es ist entweder oder. Es ist nicht und. Wenn er nicht auferstanden ist und du sagst, er ist auferstanden, dann bist du ein Lügner. Das ist, was Paulus hier sagt. Und wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann sagt er in Vers 17 von 1. Korinther 15, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind die Sünden noch immer Teil von dir. Ich frage immer auf die Straße, wenn Leute sagen, ja, ich bin ein bisschen religiös, ich glaube auch an etwas. Dann sage ich, wo sind deine Sünden? Nun, wo sind sie? Meinst du, ja, wo sind die Sünden nun? Du hast mal gelogen, gestohlen. Ja, hier, auf mich. Ich sage, naja, dann bist du noch nicht errettet. Dann sagen sie dann, hast du dann niemals das und das getan und gesündigt? Ich sage, ja, aber jemand hat es für mich auf sich genommen. Amen. Und er ist auferstanden. Er lebt. Ich kann das tun. Und dein Gott kann das nicht tun, wenn er nicht Mensch geworden ist und auferstanden ist. Das ist das große Unterschied. Dann ist das, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann hat der Heilige Geist dich nicht getauft in den Tod, Begräbnis und Auferstehung Jesu Christi, weil er ist nicht von den Toten auferstanden. Da kannst du niemals in Neuheit des Lebens wandeln, wenn es keine Auferstehung gibt. Und wenn die Auferstehung niemals stattgefunden hat, das heißt, wenn ein Prediger dich tauft, dann soll er dich einfach unter Wasser halten. Dann kannst du da bleiben, ja. Weil die Idee, dass du auf dem Wasser kommst, ist ein Bild, dass du den alten Mensch abgelegt hast, dass der neue Mensch nun in dir lebt, Jesus Christus. Amen. Und wenn der Heilige Geist dich nicht in Christi Tod hat getauft, dann bist du noch nicht auferstanden mit ihm. Komm nach Kolosser Kapitel 2, dann wird gesprochen von einer Beschneidung, wovon die Beschneidung im Alten Testament ein Bild war. In Kolosser Kapitel 2 lesen wir in Vers 11 und Vers 12, in welchem ihr auch beschnitten seid mit der Beschneidung ohne Hände, durch Ablegung des sündlichen Leibes im Fleisch, nämlich mit der Beschneidung Christi, indem dass ihr mit ihm begraben seid durch die Taufe, in welchem ihr auch seid auferstanden durch den Glauben, den Gott wirkt, welcher ihn auferweckt hat von den Toten. Amen. Das ist so wichtig. Auferweckt von den Toten. Und das ist verbunden mit einer Beschneidung, die du erlebt hast, eine Beschneidung Christi oder eine Beschneidung ohne Hände. Das heißt, das sündige Leib im Fleisch ist abgelegt. Du bist getrennt von diesem Leib im Fleisch. Du bist losgeschnitten mit einer Laseroperation. Die Seele ist erlöst durch die Kraft des Blutes Jesu Christi. Das heißt, am Moment, dass du stirbst, kann die Seele linearekta in den dritten Himmel gehen, wo es keine Sünde gibt. Amen. Das ist die Erlösungskraft von dem Herrn Jesus Christus. Und das bedeutet, dass wenn du sündigst, also wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann kann die Sünde noch immer deine Seele beeinflussen, nach unten ziehen, sodass du in die Sünde des Fleisches bleibst. Und Gott sagt doch, und dann stirbst du in deine Sünden wie ein Ungläubiger. Dann warst du niemals erquickt und gestellt mit Christus in himmlischen Wesen. Weil er kann dich nicht erquicken, weil er ist tot. Das ist die Schlussfolgerung, wenn er nicht von den Toten auferstanden ist. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann nicht nur stirbst du in deine Sünden, doch alle Christen vor dir, die gestorben sind, sind sie entweder in der Hölle oder aber am Schoß. Hat Jesus niemals das Gefängnis, die Gläubige von Adam bis Christus, gefangen genommen und mitgenommen? Sind sie noch immer in diesem Gefängnis inmitten der Erde? Das heißt, am Moment, dass du dann dein Vater, deine Mutter begraben musst, die errettet ist, dann musst du sagen, dann sehe ich sie niemals mehr wieder. Sind sie tot? Hat es aufgehört? Wenn Jesus nicht auferstanden ist von den Toten, dann sind wir 1. Korinther 15, Vers 19, die Elendsten unter allen Menschen. Dann leben wir für etwas, dann glauben wir, was nicht so ist. Dann glauben wir eigentlich an klare Lügen. Dann ist deine Hoffnung vergeblich. Dann hast du keine Hoffnung, dann bist du noch immer ohne Christus, ohne Gott in dieser Welt. Wenn Jesus Christus in der Tat noch immer tot ist. Und das heißt, du musst etwas anschauen neben Seelenschlaf und dem Pfuhl des Feuers. Wenn du errettet bist, dann hast du, sagt die Bibel, Friede mit Gott. Amen. Dann hast du eine Friede, die höher ist denn alle Vernunft. Und diese Friede ist nur möglich gemacht durch die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Durch nichts anderes. Nun, dass wir anschauen, dass Jesus Christus nicht gestorben ist. Und das ist die These, die Paulus weiter schreibt in Vers 20 von 1. Korinther Kapitel 50, nämlich 1. Korinther 15, Vers 20, dass er wahrhaftig auferstanden ist nach Wahrheit. In Zeit und Geschichte und Raum ist er auferstanden. Niemand hat ein Bein von ihm gefunden. Deswegen kann Paulus sagen, nun aber in Vers 20 ist Christus auferstanden von den Toten. Das ist eine Tatsache. Das ist der Grund, warum wir nicht immer Osten fahren, in diesem abfälligen Land, das ist es, abfällig vollkommen von der Bibel, aber ja, jeder hat gerne ein paar Tage frei natürlich, aber es ist eine Erinnerung, dass diesen menschlichen Zimmermannssohn wahrlich von den Toten auferstanden ist und lebt. Das ist eine außerordentliche Situation. Das hat noch kein Mensch in der Geschichte dargestellt. Er ist auferstanden und es gibt deswegen ein paar Dinge, die wahr sind, weil das so ist. Erstens, die Auferstehung Jesu Christi beweist, Gott existiert. Jesus ist nicht umsonst Gott offenbart im Fleisch. Naja, wenn du eine heilige Schrift hast, die meisten neue Übersetzungen, Elberfeld, Revierte Luther, Hoffnung für alle und so weiter, haben ein Wort geändert. Das ist auch eine Geschichte. Ich habe da einen, mein Doktor Philosophien getan. Von welchem Manuskript ist ein Neues Testament zusammengestellt? Und weißt du, was das interessant ist? Wenn du das wirklich studiert, im Detail, Wort für Wort, das hat mir 2 Jahre gekostet, dann siehst du, wie präzise satanisch die Änderungen gemacht sind. Das sind nur Änderungen, die spezifisch der Person und das Werk Jesu direkt attackieren. Hier als Beispiel 1. Timotheus 3, 16, das sieht man, hat als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zeile das ganze Vers in der Heiligen Schrift. Es hat ein Wort geändert, das ist das Kernwort. Vers 16, kündig groß ist das große gottselige Geheimnis, Gott ist offenbart im Fleisch. Das ist auch nicht da machen wir von er ist offenbart im Fleisch. Alles andere haben sie das Gleiche gemacht, das Wort Gott muss von er geändert werden. Das ist nicht eine Zufalländerung. Wenn du an Hassad auf Jesus als Gott offenbart im Fleisch, musst du das Wort Gottes rausnehmen. Obwohl 99% aller Manuskripte das Wort Gott haben, das macht nicht aus. Die paar, die es nicht haben, die werden als Standard dargestellt von den römisch-katholischen Leuten in Münster, katholisches Zentrum in Deutschland. Und weißt du, wie katholisch es ist? Man sieht noch immer die Käfige hangen an den Turm, kannst du googeln heute, von Münster, wo die Baptisten damals ausgehungert wurden und an den Vögel gefuttert wurden. Hangen noch immer da, aus dem 16. Jahrhundert. Und da machen sie hier das wunderbare Neue Testament, Grundlage für Elbefelde, Hoffnung für alle, Genfer Übersetzung, Menge, Einheitsübersetzung und Neue Weltübersetzung in Jehova und der katholischen Kirche. Das tun sie da. Absolut tragisch. Und die Christen interessiert sie überhaupt nicht, ja. Lass uns alles gehen. Dann sagt Gott, wenn du das alles gehen lässt, dann musst du auch die Folgen davon tragen. Wenn es keinen Gott gibt, wie kann Jesus Christus dann aus dem Grab auferstanden sein? Ein lebendiger Gott hat ihn auferweckt. Und das ist das Thema, was wir immer wieder sehen in Apostelgeschichte. Wir haben das oft besprochen die letzten Monate, aber wenn ihr das mal ein paar Mal anschaut in Apostelgeschichte, zum Beispiel Kapitel 2, das ist die große Rede, die Paulus hat für die orthodoxe Juden. Und da sagt er in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 24, den hat Gott auferweckt und aufgelöst die Schmerzen des Todes. Kapitel 3, Vers 15 von Apostelgeschichte. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet, den hat Gott auferweckt von den Toten. Das sind wir Zeugen. Stecken noch 500 Leute haben ihn lebendig gesehen. Er wurde tot erklärt von einem römischen Hauptmann und einem Arzt, Lukas. Von 2 Zeugen. Sein Grab wurde versiegelt. Nach 3 Tagen war das Grab leer. Kein Bein ist von ihm gefunden. Das ist eine Tatsache. Kapitel 4, Vers 10 von Apostelgeschichte. So sei es euch und allem Volk von Israel kundgetan, dass in den Namen Jesu Christi von Nazareth, welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Er hat das getan. Kapitel 5, Vers 30. Den Gott unserer Väter hat Jesum auferweckt, welchen ihr erwürgt habt und an das Holz gehängt. Und schlussendlich Kapitel 13, Vers 30, das spricht ihr da zu Heiden, das ist der Apostel Paulus, Kapitel 13, Vers 30. Und er ist erschienen Wildtage denen, die mit ihm hinauf von Galiläa gegen Jerusalem gegangen, Entschuldigung, aber Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Apostelgeschichte 13, Vers 30. Zu Juden und zu Heiden ist immer die Auferstehung Jesu dargestellt. Also wenn wir auf die Straße gehen, predigt, ist gekreuzigt, gestorben, begraben, aber auch auferstanden. Das ist so wichtig, dass das immer da ihn erwähnt werden kann. Wenn es einen Gott im Himmel gibt, dann bedeutet das, dass jeder Mann, Frau, Kind auf dieser Erde einmal Rechenschaft geben muss an diesen Menschen. Und sein Name ist nicht Allah, sein Name ist Jesus Christus. Amen. Das ist der Grund, warum die meisten Leute ein Problem haben mit Jesus Christus. Kommt nach Apostelgeschichte 17, das Zentrum von Philosophie, damals in Griechenland, heute wird das auch viele Unis, muss Philosophie lernen und so weiter. Die große philosophische Geschichte fangen an oft mit Salomo. Philosophische Geschichtsbücher, dann gehen sie nach den Griechen und so weiter. Aber es fängt oft an mit Salomo, der größte Philosoph. Und hier in Kapitel 17, Vers 18, lesen wir in das Kern, der Kern von diesen Epikuren und Stoiker Philosophen, die zankten mit Paulus. Etliche sprachen, was will dieser Lotterbube sagen? Also nicht gerade wird er da geehrt. Etliche aber, er sieht, als wollte er eine neue Götter verkündigen. Das machte er, hatte das Evangelium von Jesu und von der Auferstehung ihnen verkündigt. Das heißt, die Philosophen, ob es nur Epikure oder Stoiker sind, macht nicht aus, die haben ausfindig machen müssen, hey, einmal muss ich mich verantworten. Weil dieser Mensch, der von Gott hat bewiesen, ich muss mich für ihn verantworten, dass er von den Toten auferstanden ist. Kommt nach Vers 32. Dass sie hörten die Auferstehung der Toten, da hatten sie endlich ihren Spott. Etliche haben gesprochen, wollen dich davon weiterhören. Also etliche glauben dann, Vers 34, etliche wieder nicht. Aber die Auferstehung der Toten, das ist also ein Problem. Warum? Vers 31, darum, dass er einen Tag gesetzt hat, auf welchen er richten will, den Kreis des Erdbodens mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, in welchem er es beschlossen hat, und jedem Mann vorhält den Glauben, nachdem er ihn hat von den Toten auferweckt. Und das ist das Problem mit der Auferstehung. Indirekt weiß jeder, dieser Mensch, wenn er macht über den Tod, soll mir einmal richten. Er kann das tun, weil er ist wie ich Mensch gewesen, doch hat niemals gesündigt. Amen. Er starb nicht für sein, er starb für meine und meine Sünde. Und die Auferstehung ist das Beweis, dass er ohne Sünde war und fähig war, für die Sünde von anderen zu sterben. Da kann ich mich auch richten. Und das haben Leute nicht gern. Wir verstehen jetzt auch nicht, das ist eine schöne Geschichte, Tod und Auferstehung, Jesus, du kannst zu Jesus kommen. Aber Ungläubige denken, warte mal, dieser Mensch soll mich einmal richten. Er ist der einzige wahre Richter. Und kein Mensch möchte gerichtet werden. Siehst du, auch wenn du strebst, predigen, hast einen Banner vielleicht und so weiter, Leute schauen an, hören dich zu und schauen, ich habe oft gedacht, der Blick in den Augen von der Meister ist, denke ich, der ähnliche Blick, wenn wir da bei jüngsten Gericht stehen, an der Seite Jesu und du siehst die Milliarden Leute, die kommen und müssen sich verantworten für ihr verschmutztes Leben. Und sie haben den gleichen ängstlichen Blick, als die wir sehen, wenn sie hier in München durch die Straße gehen. Lass mich in Ruhe. Oder sie werden wütend. Oder sind ängstlich. Aber sie kommen nicht zu Jesus. Ausnahme, kleine Kinder. Die hören das Evangelium, die kommen oft, sie stehen so vor dir und schauen den Banner an, schauen dich an. Sie haben ein reines Gewissen. Es ist so klar, wenn man die menschliche Natur offenbart sieht durch die Predigt von der Auferstandenen Jesus Christus. Und der Grund, warum die meisten, überall wo du predigst in der Öffentlichkeit, nicht das Evangelium von der Auferstandenen Christus hören wollen, sind stolz, egoistisch, schmutzig und immoral.
Amen.
Und das ist ihr Leben und das lieben sie. Das werden sie nicht aufgeben. Viele Christen haben deswegen das Ähnliche. Ungläubige wollen nicht wissen von das lebendige Wort Gottes, Jesus Christus. Und viele Christen, die schmutzig und schmutzliebe, haben auch ein Problem mit diesem Buch.
Amen.
Genau das gleiche Geist ist dahinten. Zweitens, die Auferstehung Jesu beweist die Gottheit des Herrn Jesus Christus. Komm nach Römer 1, Vers 4. Römer Kapitel 1, Vers 4. Da wird gesprochen von Jesus Christus in Vers 2 und Vers 3. Und wir lesen da von Vers 3 von Römer 1 von seinem Sohn, der geboren ist von dem Same Davids nach dem Fleisch und kräftiglich erweiset ein Sohn Gottes nach dem Geist, der da heiliget, seit der Zeit er auferstanden ist von den Toten, nämlich Jesus Christus, unser Herr. Das ist das kräftige Beweis. Und das ist der Grund, warum die meisten das hassen, um die Auferstehung des Herrn Jesus zu sprechen. Und das ist der wahre Grund, immer dieses Buch attackiert. Gott hat den Herrn Jesus Christus auferstanden, dass er über alle Fürsten und Fürstentümer gestellt ist. Nicht nur in diese Welt, aber auch in die folgende Welt. Christus ist auferstanden, dass er Herr sein soll über Lebendigen und Toten. Ja, er hat dann eine alte Prediger das schön dargestellt. Ich möchte das ein bisschen durchgeben. Das war so die Idee, dass die Feinde Jesu haben ihn umgebracht. Er wurde ins Grab gelegt. Der Teufel kam dann das Grab vorbei und hat zu dem Tod gesagt, Tod, du musst mal wissen, ja, ich möchte gerne, dass du dieses Mal ganz gut aufpasst, weil diesen Typ, der hat gesagt, in 3 Tagen soll er aufstehen. Dann sagt der Tod, das ist kein einziges Problem, niemand ist aufgestanden und so weiter, ich habe alles im Griff. Dann sagt der Feind, der Teufel, das ist eine gute Sache. Mach weiter so. 2. Tag kommt der Teufel vorbei und sagt, na Teufel, Tod, wie geht's soweit? Dann sagt er, ja, kein Problem, alles im Griff, ja, mit der Kette des Todes binde ich jeden Mensch, kein Problem. Dritter Tag kommt Teufel vorbei und sagt, Tod, du musst schon ein bisschen aufpassen nun, weil dritter Tag dann, Tod sagt, kein Problem, ich habe alles im Griff, ja, weißt du, keiner hat es geschafft, mich zu besiegen. Niemand. Ich bin noch niemals geschlagen, ich habe alle aus dem Ring geschlagen und so weiter, sie sind tot, sie bleiben tot. Was ist das? Ja, ich spüre, was meinst du, du spürst etwas? Ja, ich habe alle 4000 Jahre lang untergehalten können, aber ja, etwas bewegt sich. Wie meinst du, etwas bewegt sich? Etwas bewegt sich, etwas kommt nach oben. Ich kann es nicht halten, die Ketten der Tod sind zu stark. Und dann ist der Herr Jesus Christus, auferstandene Todes, das erste Mal in der Geschichte, geschlagen worden.
Amen.
Und das ist, was Jesus Christus hat getan. Wir haben gesehen, er hat durch die Kraft des Vaters, aber auch durch seine eigene Kraft und die Kraft des Heiligen Geistes, ist er auferstanden. Und dieser Geist der Auferstehung von Jesu wohnt in euren Leib.
Amen.
Und deswegen bist du fähig, um Sieg zu haben über jede Sünde, die dich plagt. Und natürlich, jeder hat seine Sünde, jeder hat sein Fleisch. Wir haben alle die gleiche Lüste des Fleisches, Lüste der Augen und ein hoffärtiges Leben. Es kann sich in anderer Art und Weise offenbaren, aber du musst niemals vergessen, die Auferstehung Jesu durch den Geist Gottes ist der gleiche Geist, der nun in dir wohnt und fähig ist, dass du in Sieg von Moment bis Moment leben könntest. Dass du das in Unglauben nicht tust, ist unser Problem, ist unser Mangel an Glauben. Nicht, dass er nicht uns die Kraft und die Gnade gegeben hat dazu. Jesus sagt, dass das heißt, die Auferstehung bedeutet, dass deine Rettung vollkommen ist. Jesus sagt, die Rettung ist vollkommen, wenn er am Kreuz ist gestorben. Es ist vollbracht, waren seine letzten Worte. Und die Auferstehung bestätigt das. Die wahre Rettung, worin wir uns unterscheiden von allen Religionen, ist das Wort getan oder vollbracht, getan. Alle Religionen sagen, tue. Tue, mach nicht aus, achtfältige Pfad von Buddha, 5 Säulen des Islams, 10 Gebote, goldenen Regel, tue etwas. Jesus sagt, getan. Religionen sagen, tu selbst etwas, eigene Gerechtigkeit, Vertrauen. Gott sagt, getan in einer anderen Person. Warum er? Weil er ist auferstanden. Er hat bewiesen, Gottes Sohn zu sein. Er konnte es für dich tun, weil er ist ohne Sünde und das Beweis ist seine Auferstehung von den Toten. Gottes Rettung gegenüber Menschenrettung. Gott rechtfertige dich durch seinen Sohn und der Mensch versucht sich selber immer zu rechtfertigen aufgrund von eigener Gerechtigkeit. Und das funktioniert nie, weil wir sind sündhafte Kreaturen. Dann drittens, die Auferstehung Jesu garantiert, dass du als von neuem Geboren Gottes nochmals leben sollst. Du bleibst nicht tot, wenn du gestorben bist. Das ist ein großer Trost für diejenigen, die als Christ gestorben sind und du vermisst sie vielleicht noch immer. Einmal sollst du sie physisch wieder sehen. Er sagt, ich lebe, weil ich lebe, sollt ihr auch leben. Johannes 14, 19. Er sagt zu Maria und Martha in Johannes Kapitel 11, Vers 25. Johannes 11, Vers 25. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Einmal sollst du wieder leben. Körperlich ein neues Leben haben, ein neues Auferstehungskörper. Das ist eine Tatsache aufgrund von der Tatsache, dass Jesus Christus als Erstling auferstanden ist von den Toten. Dann zurück zu unserem Text in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 20. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Die Erstling wurden unter denen, die da schlafen. Vers 23, ein jeder aber in seiner Ordnung. Der Erstling Christus, danach die Christo angehören, wenn er kommen wird. Die Christus angehören, das ist die Gemeinde. Als ein Christ hast du den Heiligen Geist lebendig in deinem Körper, den gleichen Geist, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Und einmal soll dieser Geist deinen Körper auch verwandeln in das verherrlichte Körper des Herrn Jesus Christus. Und das ist, wenn er kommt, um uns heimzuholen. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Dass auch das dritte Teil unseres Wesen, unser Körper, ein verklärtes Körper wird. Ein verherrlichtes Körper ist wie das Körper des Herrn Jesus Christus. Das kann nur durch den gleichen Geist, der ihn körperlich von den Toten auferweckt hat. Und schlussendlich die Auferstehung Jesu Christi gibt an Gläubige der Macht, die er heute erfahren kann und sich freuen kann. Du hast eine Freude und eine Friede, die nur Jesus geben kann durch seinen Geist, die ihn auferweckt hat. Anders kann man das nicht erklären. Es gibt viele Christen, vielleicht nicht hier so sehr in Deutschland, aber in anderen Ländern, die schwer verfolgt werden. Ich habe sie oft besucht, nächsten Monat hoffe ich sie wieder zu besuchen, in Nordindien, in Nepal, in Sri Lanka und so weiter. Und dann siehst du, wie sie leben, wie sie verfolgt werden. Aber weißt du, was mir immer, das macht mich sehr, demütig. Sie haben so einen Frieden und eine Freude. Amen. Und es ist ihnen eigentlich egal, was sie durchmachen müssen, was ihnen weggenommen wird, weil sie haben Jesus. Amen. Das ist alles, was wichtig ist für sie. Und dann, wenn sie von ihm sprechen, dann fangen sie an zu strahlen und dann sprechen sie von Jesus, was er alles getan hat, was er für sie bedeutet, wie er sich geholfen hat und so weiter. Und dass sie sich sehnen, ihn bald zu sehen. Ja. Und wenn möglich, wenn sie noch einen Martyrertod sterben können, ist noch eine Ehre für sie. Da muss man so ein Deutscher oder ein Schweizer oder ein Holländer sagen hier. Was? Martyrertod? Ja, wo sie da wegbleiben von diesem Mord. Sie sehen das ganz anders. Es ist eine Liebe zu den Herrn. Dann sind sie bei ihm. Dann sind sie dort, wo sie gehören. Ist die Pilgerreise ist fertig. Weil sie sind überzeugt, das wahre Leben ist nicht hier, es ist da oben bei ihm. Und wir sind oft mit all unserem Reichtum und Dinge und Sorge und mehr Dinge, mehr Reichtum gibt mehr Sorge, mehr Kummer und alle Sachen. Da haben wir kaum Zeit, um uns mit der Sache von oben zu beschäftigen. Der Herr sagt es so, Paulus sagt es so in Philippa Kapitel 3, Vers 10. Zu erkennen, ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, dass ich seinem Tode ähnlich werde, damit ich entgegenkomme zur Auferstehung der Toten. Die Auferstehung Jesu gibt dich eine Neuheit des Lebens. Das kommt von einem lebendigen Christus, die nun in deinem Körper Wohnung hat gemacht. Du hast diesen Schatz in irdenen Gefäß und nochmals, der Herr möchte, dass wir nicht, dass nicht wohnt in ein verschmutztes Gefäß, in ein heiliges Gefäß, wo er Raum hat, um seine Freude, seine Friede, seine Kraft zu offenbaren. Und offen zu ist es dann und mein Unglaube, das ihn dazu hindert. Und was kannst du tun? Sag es dem Herrn, bekenne die Sünde und sag, Herr, gib mir Gnade und Kraft. Jeden Tag erfüll mit deinem Geist das Wort, dein Angesicht zu suchen, das Wort zu lesen, was mich reinigt und einfach dich zu dienen. Und dann kannst du in der Kraft des Heiligen Geistes für ihn anfangen zu leben. Das ist bei weitem das beste Leben, was ein Mensch sich wünschen kann. Das hat nichts zu tun mit Reichtum oder Karriere oder Ansehen. Das hat zu tun mit einer guten Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Der Sieg, den Gott schenkt, ist deins, wenn du einfach in seine Kraft, die Kraft eines auferstandenen Christus, als ein militante, ein kampfbereite Gemeinde zieht. Das ist ein Grund, warum wir singen, Vorwärts Christi Streit, das sind Kampflieder. Wir gehen gerne auf die Straße, um den guten Kampf zu kämpfen. Das ist gut für dich, in den Kampf zu gehen. In den Kampf, dann wird man, man lernt man Dinge, man wird ein bisschen gehärtet und man lernt die Welt und die Sünde, da musst du nichts zu tun haben. Du musst eine ganze Trennung machen zwischen dich und diese sündhafte Welt. Und wenn du öffentlich ihn bekennst, dann kannst du nicht mehr zurück. Du kannst schwer sagen, ich gehe Samstagnachmittag predigen, 2 Stunden, und am Abend irgendwo da noch einen Kaffee besuchen. Und was machst du denn hier? Ja, du gehörst nicht hier. Ja. Weg. Ja, dann war ein Kollege von mir, die war Christ, und die hat ein paar Jahre mit dem Herrn gelebt, und dann ist er was zurückgefallen. Und die hat auch... Er war blind und er konnte Klavier spielen. Und er war ein bisschen verbittert, so Gott, ich bin blind und so weiter, warum bin ich blind und nicht so. Ging jetzt so ein Café, hatte da angefangen zu spielen und zu singen. So 3 Uhr in der Nacht, weiß er, hat was getrunken, und er plötzlich sagt ein Mann zu ihm, hey, das ist sehr schön, aber was tust du überhaupt hier? Das meiste, du konnte mich sehen. Du bist Christ, richtig? Ich höre es, wie du singst, ja. Du gehörst nicht hier. Und er war ganz rot, natürlich ist er gegangen, ja. Und ich meine, gut, das war, wie der Herr das tun kann. Weil mit einem anderen jungen Mann unterwegs, ich musste ein Auto kaufen. Und er hat gewusst von gebrauchten Autos, er hat mir geholfen und so weiter. Und es war Christ, aber war ein bisschen ziemlich in der Welt. Und am Ende hat der Typ uns ein Auto zu verkaufen, und ich hatte kein großes Interesse. Aber mein Kollege wollte mich helfen und dann da. Und er sagt am Ende, darf ich noch so ein kleines Traktat geben? So. Und dieser Mann, die schaut das andere Traktat und sagt zu mir so von, oh ja, das ist interessant, ja. Von Ihnen nehme ich es gerne an, aber sagt der Ungläubige zu meinem abfälligen Freund in der Welt, aber du bist auch da einer von Ihnen richtig, aber du musst dich bekehren. Das sagt ein ungläubiger Mann zu einem abfälligen weltlichen Christ. Ja. Also ab und zu kann der Herr durch Ungläubige ebenso klar sprechen. Und das brauchst du ab und zu, dass du denkst, ja, ich muss besser hören. Wenn ich nicht höre, kann der Herr auch mit seiner tüchtigen Hand durchkommen. Darum sagt der Herr nochmals, er endet dann in 1. Korinther 15 in diesen Rede mit Vers 58. Und nochmals, ab und zu kann ich euch sehr ermutigen, um an Bibelstelle auswendig zu lernen. Und hier, Vers 58 ist ein sehr schönes Vers, was wir sicher brauchen in den letzten Tagen, unabhängig, wo du bist auf dieser Erde. 1. Korinther 15, Vers 58. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unbeweglich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Sintemal, ihr wisset, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn, weil er ist auferstanden. Einmal soll er nicht nur die Welt richten, aber uns und mir und dir auch einen Lohn geben für unsere Arbeit, die wir für ihn getan haben, nicht für eine Gemeinde, nicht für die Geschwister, für ihn erstens. Ein altes Lied sagt es so, ich möchte das gerne vorlesen, weil der Text ist wunderschön. Er lebt, der Siegesheld, er ist vom Grab erstanden und wird nicht ruhen, bis alle Welt ist frei von Satans Banden. Er lebt, o zage nicht, er muss sein Werk vollenden. Ob alles wankt und alles bricht, vertraue seine Hände. Er lebt, dein Jesus lebt, drum bist du wohl geborgen. Bei Tag und Nacht ist er bestrebt, dich reichlich zu versorgen. Er lebt im ewigen Licht, um stets für dich zu beten und dich vor Gottes Angesicht als Priester zu vertreten. Er lebt zur Ruhe still in diesem festen Glauben, dass alles geht, wie er es will, trotz aller Feinde Schnauben. Er lebt, ich ruf's laut und will es froh verkünden, er lebt und wer ihm traut, wird stets bestätigt finden.
Amen.
Weil er lebt, können wir das von Herzen singen. Und obwohl die Auferstehung Jesu eine Tatsache ist, in Zeit und Raum wird es geschehen, wie die Geburt des Herrn Jesus Christus, hat das nur eine Bedeutung, wenn ein Sünder zu ihm persönlich kommt. Und vielleicht sitzt du hier oder hörst du diesen Predigt und sagst, ja, ich kenne schon ein bisschen die Bibel, ich habe das irgendwo mal mitbekommen in der Geschichte oder in meiner Jugend und so weiter. Aber dann sagt Jesus zu dir, Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darinnen und sie ist es, die von mir zeugt. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben haben möchtet. Du musst, wie du bist, zu Jesus kommen. Er ist zu dir gekommen, er ist für dich gestorben, er ist auferstanden, er lebt, er klopft an die Tür deines Herzens, aber sagt, du musst zu mir kommen, persönlich, wie du bist, wo du bist, mach nicht aus, wo du sitzt, du kannst einfach dein Haupt beugen und sagen, Jesus, als Sünder brauche ich dich, ich brauche Vergebung, meine Sünden, die ich gegen dich getätigt habe, und wie ich bin als Sünder, komme ich zu dir, in Glauben alleine, bitte nimm mich auf, wie ich bin, und reinige mich bitte mit deinem Blut. Wenn du so kommst, dann sagt der Herr, wer zu mir kommt, werde ich niemals hinausstoßen. Und das ist Gottes Gnade, wovon die Welt und die Religionen nichts wissen. Amen. Lass mich noch beten. Vater im Himmel, wir danken nochmals für die Gnade, die du uns offenbart hast in Jesus Christus. Wir danken, Herrn Jesus, dass du so viel Geduld gehabt hast mit deinem Volk, die Juden, mit den Römern. Du bist da für die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Hohepriester, für Judas Iskariot, für Pontius Pilatus, für Herodes, am Kreuz gegangen, gestorben, begraben, doch nach 3 Tagen auferstanden. Du lebst. Einmal kommst du wieder, um diese Welt zu richten. Wir danken, dass du uns Gnade gegeben hast, dass du uns die Augen hast geöffnet. Wir haben das überhaupt nicht verdient. Wir danken, dass wir zu dir kommen könnten, dass wir in dir alle Friede und Freude und Vergebung der Sünden bekommen haben, die ein Mensch sich wünscht und noch viel mehr. Doch wir beten, wenn noch jemand hier ist, der noch nicht errettet ist, der noch niemals wie er ist zu Jesus gekommen ist, dass er einfach sagt, Herr Jesus Christus, sei mir Sünde gnädig, ich komme zu dir und verzeih mir bitte mit deinem Blut von aller meiner Sündenschuld. Bitte führe uns richtig die kommende Woche. Hilf uns, etwas für dich zu tun, einfach um deinen Namen zu verherrlichen, als Dank für alles, was du am Kreuz für uns hast getan. Und wir beten vor allem, Vater, dass dein Sohn bald kommst, um uns heimzuholen, dort, wo wir gehören. Im Namen deines Sohnes fragen wir das. Amen.
Amen.
Amen. Lass uns zusammen.